Liebe Freunde, ihr seid gekommen, wir sind gekommen, der Mai ist gekommen. Herzlich willkommen zum Jugendgottesdienst, zum 155. Ja. Da mir der Gunnar nicht gönnt, meinen Muttertagswitz zum vierten Mal zu erzählen, habe ich mir eine andere Geschichte überlegt. Ein Mann will zum Muttertag seiner Frau eine ganz besondere Freude machen und überlässt ihr für einen Tag sein neues Auto. Und als sie abends nach Hause kommt, sagt er, na, wie war's? Und dann sagt sie, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Er sagt, die gute. Da sagt sie, deine Airbags funktionieren einwandfrei. Auch ich habe für euch nur gute Nachrichten und keine schlechten zu bringen. Ich habe die beste Nachricht der ganzen Welt. Die Nachricht von Gottes Liebe und für alle, deren Leben vor den Baum gegangen ist und die im Leben mal einen Crash gebaut haben, für die ist Jesus der gute Airbag, der die Folgen deiner Sünde voll erledigt. Wenn du Jesus um Vergebung bittest, kriegst du ein neues Leben. Das funktioniert einwandfrei. Darüber mehr an der Predigt. Jetzt noch eine gute Nachricht über diesen Gottesdienst. Wir haben das letzte Mal gesammelt für diesen Gottesdienst, damit es hier weitergehen kann. Eine gewaltige Spende. So viel ist überhaupt noch nie für die Fortführung dieses Gottesdienstes gegeben worden. Also wir haben für die nächste Zeit unser finanzielles Polster. Wir haben schon wieder Geld ausgegeben, vielleicht habt ihr mitgekriegt. Er spielt neues Banjo hier. Wolfgang hat eine neue Gitarre, nur die haben wir nicht bezahlt. Aber nicht
von dem Geld.
Ich wollte es nochmal erwähnen. So, Leute, heute geht es um Folgendes. Wir haben schon mal dafür gesammelt. Es gibt eine Gruppe in Bautzen von jungen Menschen, die sich um die Kinder in Rumänien kümmern. Und das sind junge Leute, die nicht bloß zweimal im Jahr dahin fahren und alte Klamotten hinschaffen, wieder abhauen, sondern die dort bleiben. Zurzeit leben dort in Rumänien in einem Kinderheim 5 junge Menschen aus Sachsen, die dort für die Kinder da sein, die für ein ganz lächerliches, kleines Geldgehalt dort ein Jahr arbeiten. Jetzt im April ist eine Konferenz gerade dort wieder gewesen, mit Pädagogen und anderen Leuten, um auch den rumänischen Helfern beizubringen, dass das nicht nur ein Job ist, Kinder zu betreuen, sondern dass man die Kinder auch lieb haben muss. Und die wollen dort auch eine kleine Werkstatt einrichten, wo sie noch Spielzeug brauchen und zum Töpfern, Maschinen und so. Und für diese Arbeit sammeln wir heute, damit für das folgende Jahr diese 5 jungen Menschen weiterhin den Kindern in diesem rumänischen Kinderhaus helfen können. Rumänien-Initiativgruppe am Ausgang. Ich danke euch jetzt schon dafür. Kinderbetreuung gibt es heute natürlich auch. Vor der Predigt können die Kinder hier vorne abgeliefert werden, an der Tür da drüben, bei Frau Vogel, die sich um die Kinder kümmert. Nächster Gottesdienst ist am 12. Juni mit Tom Haus. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Da hinten ist der Fragekasten und da hat wieder einiges drin gesteckt. Nummer 1. Schon sehr lange kann ich nicht begreifen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist dasselbe ist. Ich versuche es mit folgendem Bild zu erklären. Wasser, Eis und Wasserdampf ist im Prinzip auch dasselbe. Für einen Fisch zum Beispiel ist nur Wasser erlebbar. Und für uns Jesus als Mensch und Gott vorstellbar. Ob das eine Hilfe ist? Ja, ich finde das eine gute Hilfe. Ich habe mir dieses schwierige Problem von der Dreieinigkeit Gottes immer mit dem anderen Bild klargemacht. Ein Mann ist Arzt. Und wenn seine Mitarbeiter ihn anreden, dann sagen sie zu ihm, Doktor. Wenn er nach Hause kommt, dann sagt seine Tochter zu ihm, Daddy. Und seine Ehefrau, die sagt zu ihm, Darling. Aber ob Doktor, Daddy oder Darling, es ist in jedem Fall die gleiche Person. Aber auch dieses Bild ist natürlich nur ein schwacher Versuch, sich das mit der Einigkeit Gottes vorzustellen. Wir stellen in der Bibel einfach fest, dass Gott uns begegnet als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und das Dogma von der Dreieinigkeit, von der Trinität, das will ja dieses Geheimnis nicht erklären. Das ist nur wie so ein Zaun, den die Kirche um dieses Geheimnis gestellt hat. Nächste Frage. Was hältst du vom Verbrennen? Also im Krematorium. Davon halte ich überhaupt nichts. Also kein Mensch legt seinen verstorbenen Kanarienvogel auf die Kohlenschaufel und hält die so lange ins Ofenloch, bis der Piepmatz verschmort ist. Aber mit der eigenen Mutter machen das ja viele Menschen und lassen die da im Krematorium verbrennen. Also ich habe dafür gar kein Verständnis, außer eine Privatmeinung. Nun heißt es hier noch, ob das christlich ist. Nee, das ist eine heidnische Sitte, die Verbrennung. Und die Menschen im Alten Testament und im Neuen Testament kennen das nicht, sondern nur die Heiden. Und ihr wisst ja, dass auch Jesus in einem Grab beerdigt worden ist. Und die Christen haben immer zum Zeichen der Auferstehungshoffnung die Erdbestattung bevorzugt. Das ist natürlich auch nur eine Sitte und keine Vorschrift. Und deshalb ist auch für Christen eine Verbrennung durchaus möglich und zulässig. Kann man nichts dagegen sagen. Ich persönlich lehne sie ab. Bitte hiermit öffentlich und in aller Form zum geeigneten Zeitpunkt erdbestattet zu werden. Merkt euch das bitte. Ich bete schon jahrelang für meine Familie, bisher ohne Erfolg. Wie ist die Stelle, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus selig, zu verstehen? Heißt das, dass durch mich als einzig Glauben meine Familie gerettet wird? Nee, so ist das nicht. Gerettet wird nur, wer an Jesus persönlich glaubt. Und mit dein Haus, das sind hier an dieser Bibelstelle aus der Apostelgeschichte die Familienangehörigen und die Hausangestellten gemeint, die das miterlebt haben, was dieser Gefängniswärter miterlebt hat. Und die jetzt mit diesem Gefängniswärter zusammen vor der gleichen Entscheidungsfrage stehen. Nämlich, ob sie an Jesus glauben wollen oder nicht. Und wer Jesus ablehnt und nicht an ihn glaubt, der bleibt verloren. Nun steht hier noch drauf, ich könnte nie im Himmel selig werden, wenn ich meine Familie, die ich liebe, in der Hölle sehen würde. Und da der Reiche in der Hölle Lazarus im Himmel sehen kann, heißt das ja, dass man sich gegenseitig sieht. Also ich kann das nicht so behaupten, dass die Erlösten im Himmel die Verlorenen in der Hölle sehen werden. Und in der erwähnten Bibelgeschichte sieht ja auch der Lazarus nicht den Reichen, sondern es ist ja der Abraham, der ihn sieht. Und außerdem ist diese Geschichte ja ein Gleichnis. Jesus hat jedenfalls gesagt, dass die Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen durch die intimsten Familienverhältnisse geht. Auch zwischen Eheleuten sogar diese Grenze verläuft. Es geht im Leben um die eine einzige Frage, glaubst du an Jesus? Bete also weiter für deine Familie, solange die Familie lebt und sie leben, können sie sich noch entscheiden. So, dann steht hier noch drauf, in deinem Gottesdienst, lieber Theo, sitzen ungefähr 80-90% Christen. Bitte predige doch auch mal etwas für uns, die Fortgeschrittenen. Wir brauchen das doch auch. Also da weigere ich mich ja nur eisern. Das ist hier ein Gottesdienst für Anfänger und so bleibt das auch. Und im Übrigen stimmt das überhaupt nicht, dass hier 80-90% Fortgeschrittene drin sind und es stimmt auch nicht, dass hier für Fortgeschrittene nichts drin ist. Also Fortgeschrittene, also ein Christ ist ja einer, nicht nur der selber gerettet ist, sondern der jetzt will, dass andere gerettet werden. Und da frage ich euch, wenn hier 80-90% gerettete, fortschrittliche Christen drin sind, Bekehrte, warum bringt ihr die Ungläubigen nicht mit hierher? Also wenn 90% von euch bekehrt wären, da würdet ihr gar nicht alleine hierher kommen, sondern Ungläubige mitbringen. Und im Übrigen ist es ja seltsam, wenn ich hier zur Bekehrung auffordere, da tun alle so, als ob sie schon bekehrt wären. Und wenn ich am Schluss zum Kehren der Kirche auffordere im zweiten Gottesdienst, da rennen sie alle weg. Und da will keiner mitmachen. Das letzte Mal haben wir einen einzigen gefunden, der uns hier geholfen hat. Also ich sage, wenn diese Kirche voller Bekehrte wäre, hätten wir genug Leute, um nachher die Kirche zu kehren. Und wenn 80-90% von euch mal hier Nichtchristen mit ranschaffen und hinterher den Dreck rausschaffen, den ihr reingebracht habt, dann können wir von Fortschritt reden. Bis dahin predige ich hier weiterhin das ABC des christlichen Glaubens. Amen. Ihr wisst das nicht, ich war vor 14 Tagen, also jetzt in Amerika, und da war ich auch in Nashville in Tennessee, in der Stadt, wo die ganze Musikbewegung und vieles angefangen hat, wo vor allem Country-Musik gespielt wird. Und ich habe natürlich viel an dich dort gedacht, weil du diesen Musikstil liebst. Und ich habe gedacht, ich muss auch meinem lieben Lutz aus Nashville irgendwas mitbringen. Bin ich also in den Musikladen reingegangen und ich wollte dir eine Mundharmonika mitbringen. Ist ja klar, damit du mal richtig Blues spielen kannst. Und da habe ich festgestellt, in Amerika gibt es nur die importierten japanischen. Und dann gibt es nur eine einzige Sorte in Amerika von Harmonikas und die stammen alle von Hohner aus Germany. Also kein amerikanischer Bluesmusiker spielt irgendwas anderes als Hohner. Und da habe ich gedacht, das ist ja nur witzlos, eine Hohner mit nach Deutschland zu bringen. Ich habe dem Wolfgang versprochen, dass der auch seine Bottleneck kriegt. Das ist ein abgeschnittener Flaschenhals. Und den hält man auf die Seiten, da kann man wunderbare Musik damit machen. Wolfgang, Bottleneck aus Nashville. Und die anderen von der Band, die kriegen natürlich auch was. Ich konnte ja dort nicht sein, ohne an euch zu denken. Habe ich auch was mitgebracht. Also, Straßenschilder aus New Orleans. Bourbon Street, New Orleans und French Quarter. So, vielen Dank für euer Mitmachen, Leute. Liebe Freunde, die Beatles, die haben mal ein Lied gesungen von einem Mädchen, das von zu Hause abhaut. Das Lied heißt She's Leaving Home. Mittwoch, als der Tag beginnt, früh um 4, schließt sie leise ihre Schlafzimmertür. Ein Zettel lässt sie liegen, da drauf steht der Grund, geht runter zur Küche, das Taschentuch vorm Mund. Sie hat den Schlüssel zur Türe dabei, ein Schritt nur hinaus und sie ist frei. Freiheit, das ist das, was sie will. Und wonach sie sich sehnt, Freiheit von Vorschriften und Vorwürfen und Vorurteilen, von den spießigen Eltern, vom bürgerlichen Familienleben, von dem stur festgelegten Schema, nach dem sich das Leben Tag für Tag und Woche für Woche abspielt. Jeden Tag in der Schule, Freitagabend baden, Sonntag geht's in die Disco, Sonntag pünktlich um 12 gibt's Rotkraut mit grünen Klößen und hinterher geht's mit Papi und Mami im Trabi oder jetzt im Audi ins Grüni. Also das kann kein normaler Mensch aushalten und da gibt's nur noch eins, nämlich abhauen. Nur schafft das natürlich nicht jeder. Viele Jugendliche ziehen sich deswegen in sich selber zurück. Die beschränken sich im Verkehr mit ihren Eltern nur noch auf die Zeichensprache. Die machen bloß noch diesen hier am Monatsende, wenn das Taschengeld fällig ist. Ansonsten machen die einfach die Klappe nicht mehr auf, klappen bloß noch die Türe hinter sich zu, schmeißen sich aufs Bett und irgendeine Platte auf den Plattenteller und dann eben volles Rohr, She's Leaving Home oder irgendeins dieser Lieder. Ist ja sowieso immer wieder das gleiche alte Lied. Das geht schon so seit Adam und Eva. Das waren die ersten beiden Jungprotestler, die gegen die väterliche Autorität aufgemuckt haben. Gott hatte den beiden die ganze Welt zur Verfügung gestellt und hatte gesagt, macht euch die Erde untertan. Aber die sagten, das genügt uns nicht. Das ist zwar schön, dass die ganze Welt unter uns ist, aber das passt uns nicht, dass da einer über uns ist. Wir wollen keinen über uns, der uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir wollen über unser Leben selber bestimmen. Wir wollen unsere Freiheit haben. Genauso dachte auch der junge Mann, von dem Jesus mal eine Geschichte erzählt hat. Die Geschichte steht in der Bibel im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Ist genau die gleiche Geschichte wie bei den Beatles, nur mit dem Unterschied, bei Jesus ist es nicht ein Mädchen, was von zu Hause abhaut, sondern ein Junge. Der Junge hatte alles, was er brauchte. Der hatte nur eins nicht, der hatte keine Lust mehr, von seinem Vater abhängig zu sein. Nicht etwa, dass der Vater ihn irgendwie kurz gehalten hätte oder sowas, überhaupt nicht. Der alte Herr war durchaus in Ordnung, aber es war eben der alte Herr. Und schließlich möchte ja jeder von uns im Leben mal sein eigener Herr sein. Von einem gewissen Alter ab möchte jeder unabhängig sein und als eine eigene Persönlichkeit anerkannt werden. Also ich zum Beispiel, ich habe viele Jahre lang in einer starken Abhängigkeit gelebt von meinem Vater. Mein Vater war Pfarrer wie ich und der war im Reisedienst wie ich und der war in ganz Sachsen bekannt wie so ein gescheckter Hund. Und als ich als Pfarrer anfing, da konnte ich hinkommen, wo ich wollte. Da hieß es jedes Mal, Theo Lehmann, Theo Lehmann, ach, da sind Sie wohl der Sohn vom Arno Lehmann. Das konnte ich ja nun nicht leugnen, dass ich der Sohn vom Arno Lehmann bin, aber versteht ihr, das hing mir irgendwann mal zum Halse raus. Ich wollte nicht immer bloß der Sohn von meinem Vater sein, ich wollte mal ich selber sein, ich als eigene Persönlichkeit anerkannt werden. Später hat sich dann geändert. Später, wenn der Vater irgendwo hinkam, haben sie immer gesagt, Arno Lehmann, Arno Lehmann. Ach, da sind Sie wohl der Vater von Theo. Jeder von uns möchte irgendwann im Leben unabhängig sein. Wir wollen nicht das Abziehbild unserer Eltern sein, sondern wir wollen unser eigenes Image haben. Da mögen die alten Herrschaften so lieb und gut sein, wie sie wollen. Irgendwann gehen sie einem ja mal auf die Ketten. Ewig dieses, du sollst und du sollst nicht. Komm nicht so spät nach Hause, vergiss dein Personalausweis nicht, iss nicht so hastig, nimm die Ellenbogen vom Tisch, dreh das Radio leiser. Und also dieses ständige Genörgel, diese sogenannten Erziehungsmaßnahmen, die gehen einem eines Tages auf den Docht. Und mancher haut ihm irgendwann mal auf den Tisch und sagt, jetzt ist immer Schluss, ich mach das nicht mehr mit. Ich hau ab. Mir schrieb mal ein junger Mann, der es gemacht hatte und der wirklich von zu Hause abgehauen war, der schrieb mir dann einen Brief. Der war nach dem Westen abgezwitschert. Und in dem Brief stand drin, ich will meine Freiheit haben, das heißt, ich will machen, was ich will. Das hat lange gedauert, bis der kapiert hat, dass das eine Illusion ist. Also totale Freiheit, wo du machen kannst, was du willst, das gibt's überhaupt nicht. Der junge Mann aus unserer Geschichte wollte die totale Freiheit. Und deshalb beschließt er, alle Brücken hinter sich abzubrechen und von zu Hause fortzugehen. Er geht zu seinem Vater und sagt zu dem, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Schon die ersten beiden Worte, die dieser junge Mann sagt, zeigen seine ganze Unreife. Und die ganze Gefräßigkeit der jungen Generation, gib mir. Viele Menschen, auch heute, junge Menschen, leben genau nach diesem Motto. Mit der Einstellung, die anderen müssen mir geben. Die Eltern, der Staat, die Gesellschaft. Viele betrachten den Sozialstaat ja als eine Kuh, die unbedingt gemolken werden muss. Hauptsache, ich hole von allen anderen viel raus. Und genau diese Einstellung ist ein typisches Zeichen von Unreife. Denn reif ist der Mensch erst, wenn er begreift, es geht im Leben nicht darum, von den anderen möglichst viel zu kriegen, sondern ich habe auch einen Beitrag für die anderen zu liefern. Also dieser junge Mann hier, der steht auf dem Standpunkt, her damit, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine beiden Söhne. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Ein Schritt nur hinaus und er ist frei. Jetzt kann er endlich machen, was er will. Jetzt kann er sich endlich alles leisten. Der sitzt jeden Abend in einer anderen Bar, hat er jetzt genug Bargeld. Der speist wie Graf Rotz in den vornehmsten Hotels. Der schläft wie Casanova mit den teuersten Frauen. Der lebt auf großem Fuß, hüpft von einer Fete zur anderen, von einem Bett zum anderen und eines Tages hat sich's ausgehüpft. Die Fete ist aus, das Glas ist leer, das Geld ist alle. Und wenn das Geld weg ist, da sind auf einmal auch alle die Freunde weg. Und von der großen Freiheit ist auch nichts mehr zu spüren. Jetzt hat er bloß noch die Wahl, entweder arbeiten oder betteln gehen. Und er muss beides tun. Er fällt in das tiefe Loch der Arbeitslosigkeit. Und es geht nach der Melodie, Once I Lived is Life of a Millionaire, was der Eric Clapton wieder ausgegraben hat, nach dem alten Blues. Ich habe mal wie ein Millionär gelebt und jetzt ist alles vorbei. Und wenn du unten bist, heißt es diesen Blues, wenn du kein Geld mehr hast, dann kennt dich niemand mehr. Nobody knows you when you're down and out. Und so ist es bei dem. Den kennt keiner mehr. Die Leute, mit denen er früher Sekt gesoffen hat, aus silbernen Kübeln, die gehen an ihm vorbei, als ob sie ihn nie gesehen hätten. Und als er endlich einen Boss aufgabelt, der ihm einen Arbeitsplatz verschafft, da kriegt er den miesesten Job, den man sich überhaupt für einen jüdischen Menschen vorstellen kann. Er muss nämlich Schweine hüten. Der große Traum von der Freiheit endet am Schweinetrog. Und jetzt träumt er bloß noch davon, wenigstens von dem Schweinefraß mit essen zu dürfen. Und selbst das wird ihm verwehrt. Seine Knechtschaft, seine Erniedrigung, seine Pleite ist vollkommen. Und da erinnert er sich plötzlich an seinen Vater. Und es fällt ihm ein, dass er ja mal sowas wie ein Zuhause gehabt hat. Eine Heimat. Und da gab es nicht solchen Saufraß. Und da war keine Not. Und da wurde beim Essen nicht so gegrunzt. Und da wurde nicht mit dem Toten der Fraß reingeschoben, sondern da gab es Messer und Gabel und eine Serviette. Und da war Ordnung. Also das, worüber er sich als junger Kerl so lustig gemacht hat. Da wurde er satt. Da war Geborgenheit. Da war es einfach schön. Und wie er so auf seinem Misthaufen im Elend sitzt, da packt ihn mit aller Gewalt das Heimweh, die Sehnsucht nach seinem Vaterhaus. Ich habe vorhin den jungen Mann erwähnt, der mal von zu Hause abgehauen ist und der mir diesen Brief geschrieben hat, dass er die totale Freiheit haben wollte. Den habe ich dann ungefähr ein Jahr später wieder getroffen. Und da hat er zu mir gesagt, jetzt, nachdem ich ein Jahr von zu Hause weg bin, da weiß ich erst mal, was Heimat bedeutet. So ist das nämlich. Viele Dinge, die wir als selbstverständlich in Anspruch nehmen, die lernen wir erst dann schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben. Das wird mir jeder bestätigen, der eine Zahnprothese hat. Manche haben ja Zähne wie die Sterne. Nachts kommen sie raus. Und manche Leute müssen eben erst einmal ins Wasserklo fallen und ihr Waterloo erleben, um den Wert eines Wasserklos schätzen zu lernen. Und so war es bei dem jungen Mann in unserer Geschichte. Erst als er restlos aufgeschmissen ist, da erinnert er sich an seinen Vater. Jahrelang hat er dessen Geld und keinen einzigen Gedanken an den verschwendet. Und jetzt, wo es ihm dreckig geht, da fällt ihm der Vater wieder ein. Und da fällt mir ein, dass ich euch das Wichtigste ja noch gar nicht gesagt habe. Ich erzähle hier eine Geschichte, die in der Bibel steht, die Jesus mal erzählt hat. Und Jesus will mit dieser Geschichte sagen, der Vater ist Gott und der junge Mann, das bist du. Du lebst auf Gottes Kosten und kostest dein Leben aus, so gut es geht, mit vollen Zügen und solange es dir gut geht, da denkst du nicht an Gott. Aber wenn es dir schlecht geht, da erinnerst du dich plötzlich an den lieben Gott. Du beschwerst dich, dass der so unverschämt sein konnte, nicht richtig auf dich aufzupassen und dass es dir so miserabel geht. Ich kenne Jugendliche mit 16 Jahren, die sich darüber beschweren, dass sie ein Kind kriegen und in so einer schwierigen Situation sind. Also erst nicht nach Gott fragen, dann sein Gebot übertreten und am Schluss dann Gott Vorwürfe machen. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr mit 16 Jahren vor der Ehe Geschlechtsverkehr haben sollt? Doch nicht etwa Gott. Gott sagt ja, du sollst die Ehe nicht brechen. Aber was Gott sagt in seinen Geboten, das ist ja überholte Sklavenmoral. Was der Pfarrer predigt, ist ja Quatsch. Was die Eltern spinnen, ist ja spießig. Wir wollen unsere Freiheit haben, auch auf sexuellem Gebiet. Wir fordern die Pille als Schulspeisung. Na bitte, ihr habt ja eure Freiheit. Aber ihr habt auch die Verantwortung für das, was dabei rauskommt. Und wenn ein Kind dabei rauskommt, dann kommt nicht an und schiebt die Verantwortung für das, was ihr gemacht habt, Gott in die Schuhe. Das ist unfair. Das ist unverschämt. Also unverschämt war der junge Mann aus unserer Geschichte nicht. Der kreidet die Schuld an seinem Unglück nicht seinem Vater an. Im Gegenteil, der schämt sich, als er an seinen Vater denkt. Der schämt sich über seine eigene Dummheit, der sagt, was bin ich doch für ein Idiot gewesen. Wie konnte ich nur so blöd sein, mich von meinem Vater zu trennen? Denn nicht der Vater hatte ihn zu Hause rausgeschmissen. Er war ja selber freiwillig gegangen. Nicht der Vater hatte ihm befohlen, das ganze Erbe zu versaufen. Das hat er ja selber gemacht, freiwillig. Nicht der Vater hat ihn zum Schweinehirten degradiert. Diesen Job hat er sich ja selber freiwillig ausgesucht. Er selber und niemand anders war schuld an seiner Pleite. Und der verfällt nicht auf die billige Ausrede, mit der heute jeder Verkehrssünder ankommt. Die Umstände waren schuld und die Verhältnisse, die Gesellschaft, meine Erbmasse. Wenn sie dich im Kaufhaus erwischen, weil du eine Uhr geklaut hast, da brauchst du bloß zu sagen, mein Psychiater hat mir erklärt, ich habe einen Uhrenkomplex. Ich hatte in meiner Kindheit eine gestörte seelische Entwicklung. Ich habe zerrüttete Nerven, weil mich die Kuckucksuhr meines Urgroßvaters immer im Mittagsschlaf gestört hat. Und mit so einer Erklärung bist du natürlich fein raus. Das zählt vielleicht als mildernder Umstand vor dem Gericht. Aber stehst du vor Gott, kannst du mit solchen albernen Ausreden nicht kommen. Sondern zu Gott kannst du nur kommen, wenn du deine Schuld bekennst, ohne dich hinter anderen zu verstecken. Also nicht, der hat mich reingelegt und die hat mich verführt, sondern ich habe das und das getan. Was dich von Gott trennt, sind doch nicht deine intellektuellen Bedenken, sondern was dich von Gott trennt, das ist deine Schuld, das ist deine Sünde. Und Sünde, das ist zunächst mal eine Einstellung. Das ist die Einstellung, mir ist Gott egal, ich brauche den nicht. Und was der sagt, interessiert mich nicht. Und aus dieser Einstellung, da folgen dann ganz bestimmte Handlungen. Und ich frage dich, ob du dich erinnern kannst an irgendwelche bestimmten Dinge, von denen du genau weißt, die du gemacht hast, die gegen Gottes Gebot gewesen sind. Wenn du zu Gott kommen möchtest, dann sag einfach, ich habe das und das falsch gemacht. Ich habe ohne dich gelebt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, vergib mir. Und wenn du das machst, machst du die gleiche Erfahrung wie der junge Mann in dieser Geschichte. Der sagt nämlich, meine Schuld besteht darin, dass ich mich von meinem Vater getrennt habe. Mein ganzes Unglück kommt daher, dass ich mein Glück und meine Freiheit in der Loslösung vom Vater gesucht habe. Ich habe mich benommen wie ein Mensch, der sich darüber ärgert, dass er von der Luft abhängig ist und sich im Namen der eigenen Freiheit die Nase zuhält. Wer sowas macht, der muss verrückt sein. Wer sich von seinem Lebenselement trennt, ist verrückt. Und das Lebenselement von uns Menschen, das ist Gott. Wir Menschen, wir sind zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Und wenn wir uns von Gott trennen, da handeln wir gegen unsere eigene Natur. Wir handeln unvernünftig. Es gibt nichts Vernünftigeres, als an Gott zu glauben. Der junge Mann, der tut deshalb jetzt das einzig Vernünftige, was er in seiner Situation noch tun kann. Er sagt nämlich, ich gehe wieder heim. Ich gehe zu meinem Vater. Der hat zwar weder moralisch noch juristisch ein Recht, sich zu Hause blicken zu lassen, aber Gott ist doch kein Jurist, der gegen uns Strafpunkte sammelt. Gott ist doch kein Moralist, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht und uns fertig machen will. Sondern Gott, das ist doch der Sinn der Geschichte, Gott ist unser Vater. Deshalb erzählt ja Jesus die ganze Geschichte. Um dir klar zu machen, Gott ist dein Vater. Der hat dich lieb. Und der wartet auf dich. Mit offenen Armen. Der ist bereit, dir zu vergeben. Der ist bereit, dir ein neues Leben zu geben. Wenn du deins durch die Sünde kaputt gemacht hast. Das mag ja sein, dass du nicht so ein kaputter Typ bist, wie der hier in der Bibel geschildert wird. Das mag ja sein, dass dein polizeiliches Führungszeugnis einwandfrei ist. Aber mein lieber Mann, was steckt eigentlich hinter deiner Gestaltenfassade? Niemand weiß von dir, welche sexuellen Schweinereien du schon mitgemacht hast. Keiner in deiner Firma ahnt, dass du IM gewesen bist und dass du über die anderen berichtet hast. Aber du weißt es. Und du lebst unter dem ständigen Druck, dass es rauskommen könnte. Keiner sieht dir an, wie du dich fühlst und wie tief du im Schlamassel drin sitzt und was du für Schiss hast vor morgen. Und ich frage dich, hast du das nicht allmählich mal satt? Hast du nicht in dir die Sehnsucht, mal wieder deinen Kollegen und deiner Mutter offen und ohne Angst in die Augen sehen zu können? Möchtest du mal wieder froh sein? Na dann komm doch. Dann kehr doch um, du brauchst doch das Leben, was du bisher geführt hast, nicht immer weiterzumachen. Du brauchst doch nicht im Dreck liegen zu bleiben, wenn du nur schon mal reingeflogen bist. Leute, jeder kann mal in eine dumme Sache reingeraten. Das geht schneller, als ihr denkt. Das hat mal einer gesagt, gerade ihr Gradlinigen, passt auf in den Kurven. Das hat schon manchen aus der Kurve rausgehoben, der gedacht hat, er käme gerade durchs Leben. Fallen kann jeder. Aber keiner muss liegen bleiben. Stell dir vor, du bist mit deinem Fahrzeug in die Sackgasse reingefahren. Was machst denn du da? Stellst Motor ab, holst Taschentuch aus, fängst an, ihren Schweiß abzuwischen, fängst an zu heulen. Ich muss hier warten, bis ich vertrocknet bin. Oder sagst du, jetzt gebe ich mal Gas, werden wir doch mal sehen, ob das Haus da hinten nicht doch im letzten Moment noch wegspringt. Und du weißt genau, dass das nicht wegspringt. Du wirst keins von beiden tun, sondern du wirst den Rückwärtsgang einlegen oder, wenn Platz ist, eine Wendung von 180 Grad machen. Und genau das, diese Wendung von 180 Grad machen, den Rückwärtsgang einlegen, das meint die Bibel mit Umkehr, mit Bekehrung. Wenn du in einer Sackgasse weitermachst, gehst du nur krachen. Und der einzige Fluchtweg aus einer Sackgasse, das ist der Rückweg. Der Rückweg zu Gott steht dir immer offen, egal wie weit du dich von ihm entfernt hast und wie tief du dich schon verrannt hast. Gott ist bereit, dir jede Schuld zu vergeben, egal wie groß sie ist. Das gilt für die Jungen genauso wie für die Alten. Sag nie, ich kann nicht mehr zurück. Doch du kannst zurück, wenn du willst. Gott will, dass du zurückkommst. Der hat das in der Bibel, da hat er sich festgelegt, da hat er schwarz auf weiß hingeschrieben, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Der hat sich da festgelegt. Und Jesus hat sich damit am Kreuz festnageln lassen, festgelegt, zum Zeichen für alle. Ich bin bereit, jedem zu vergeben. Und wenn du Vergebung haben willst, na, dann sag es doch auch Gott. Dann leg dich doch auch fest. Der Glaube an Gott hat es in erster Linie mit deinem Willen zu tun. Und nicht mit deinem Gefühl. Das Gefühl gehört mit dazu. An einem solchen Abend wie dem hier, da sagst du vielleicht und hast das Gefühl, es muss schön sein, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist wahr, dein Gefühl täuscht dich nicht. In diesem Punkt hast du ganz recht. Das ist herrlich, als ein Kind Gottes zu leben. Aber dieses Gefühl, so richtig es ist, das genügt nicht. Wenn du morgen in deiner Schule und deiner Firma bist als einziger Christ, kriegst du wieder ganz andere Gefühle. Und deswegen sage ich dir, gib dich in Glaubensdingen nicht irgendwelchen Gefühlen hin, sondern gib Gott deinen Willen hin. Eine klare Willensentscheidung ist gefragt. Deine Entscheidung. Und du darfst dich hier nicht von einer religiösen Welle einfach überschwemmen lassen, sondern du sollst einen bewussten Entschluss fassen. Ich mache mein Leben, wie es bisher war, einfach nicht mehr weiter mit. Sondern ab sofort fange ich ein Leben mit Jesus an. Ich will, sagt der junge Mann am Schweinetrog. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist der entscheidende Schritt der Umkehr. Das ist der entscheidende Schritt der Bekehrung. Ich will mich aufmachen. Und es macht ihm nichts aus, dass sein bisheriger Boss flucht, weil er einen Knecht verliert und dass die Schweine blöde grunzen, wie er ihren Saustall verlässt. Der haut die Mistgabel hin und marschiert einfach ab in sein neues Leben. Und wenn du dich bekehrst, dann wird der bisherige Boss deines Lebens, der Teufel, auch verrückt spielen. Und das recht deine Kumpels, die werden nicht nur blöde Grunzen und blöde Bemerkungen machen, sondern die werden versuchen, dich zurückzuhalten. Wenn du zu Gott willst, wenn du wirklich willst, kann dich nichts und niemand in der Welt davon zurückhalten. Als der junge Mann am Schweinetrog den Entschluss gefasst hat, ich mache mich auf und gehe heim zum Vater. Da gibt's für den kein Halten mehr, da gibt's für den nur noch eins. Ich kann wieder heim. Und nun geht er nach Hause. Und als er nach Hause kommt, da steht der Vater schon an der Tür und guckt schon nach ihm und läuft ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme. Und da sagt dieser junge Mann, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Und da sagt der Vater zu den anderen, die da ganz erstaunt dabei stehen, wie er diesen Bettler da umarmt und küsst, sagt er, das ist hier mein Sohn. Der war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Komm rein, wir feiern ein Fest. Und dann gibt's Pizza mit Cola und Tanz auf der Tenne und alles, was zu einer anständigen Fete dazugehört. Und genauso wird es sein, wenn du heute umkehrst und Jesus dein Leben gibst. Da wird deinetwegen im Himmel ein Fest gefeiert und die Engel werden tanzen, dass die Wolkenfetzen fliegen. Denn es steht in diesem Kapitel Lukas 15 drinne, dass Gott sich über einen einzigen Sünder, der umkehrt, mehr freut, als über ein paar hundert Fromme, die unerschüttert da sitzen und behaupten, sie hätten die Umkehr nicht nötig. Ihr könnt wieder heimkommen. Im Mai vor 2 Jahren, da war ich in einem großen Zelt in Leipzig und habe da evangelisiert und am Hintergrund, in der hinteren Wand des Zeltes, so hinter mir, war ein großes Bild gemalt. Und zwar die Szene, die ich jetzt gerade erzählt habe, wie der Vater den heimkommenden Sohn umarmt. Ich sage euch, ein Kitschbild, aber richtig schön. Und das konnte man die ganze Zeit vor sich sehen. Und an einem Abend, wo ich dann am Schluss zur Bekehrung aufgerufen habe und Menschen nach vorne kommen sollten, ist Folgendes passiert. Da war schon am Nachmittag ein Mann im Zelt, der saß schon 4:30 da. Der hatte so den ganzen Besitz, den er hatte, in so einer Plastiktüte bei sich. Der setzte sich auf die erste Reihe, wenn wir unseren Soundcheck gemacht haben. Der stank so erbärmlich nach Tabak, nach Alkohol, nach Schweiß, nach Pisse, dass alle sich die Nasen zugehalten haben und alle um den einen großen Bogen gemacht haben. Der hockte vom Nachmittag an vor uns. Und als wir zur Entscheidung für Jesus aufriefen und gesagt haben, jeder, egal wie er gelebt hat, findet bei Gott eine Heimat und kann heimkommen, da war der Erste, der vorne stand. Und da habe ich etwas erlebt, da habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Ich stand da drüben und sah dieses Bild, wie der Vater seinen Sohn umarmt und sah live, ein paar Meter vor mir, vor dem Bild, genau die gleiche Szene in Wirklichkeit nochmal. Denn einer der Mitarbeiter, der mit dem eigentlich ein Gespräch führen sollte, der hat gar nicht erst angefangen, mit dem ein Gespräch zu führen, sondern der hat diesen stinkenden armen Menschen in die Arme genommen. Und ich sah, wie diese beiden Männer eng umschlungen da vor diesem Bild standen und diesem Penner, dem liefen die Tränen übers Gesicht, weil er vielleicht zum ersten Mal im Leben erlebt hat, was das bedeutet, angenommen zu werden. Verstehst du? Durch Gottes Liebe angenommen zu werden. Und das kannst du auch erleben, wenn du heute Jesus dein Leben gibst. Lasst uns jetzt beten.
Herr Jesus Christus, wir können das gar nicht so recht begreifen, dass du dich herablässt zu uns und uns annimmst, uns einlädst, zu dir zu gehören, heimzukommen, ein Fest zu erleben. Herr, hab Dank, dass du uns unsere Schuld vergeben willst und dass du sie jedem vergibst, der es möchte, dass sich auf dich einlässt, dir nachfolgt und dich darum bittet. Herr, ich bitte dich, dass das an diesem Abend geschieht, dass Menschen ihre Herzen für dich aufmachen, dass sie sich selbst aufmachen und zu dir kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin im Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.